Hallo und herzlich willkommen zu Family Business Time. Wenn zu eurer Familie ein Unternehmen gehört, seid ihr bei uns genau richtig.
Denn Family Business Time ist der Podcast für Familienfrieden im Familienunternehmen. Herzlich willkommen zu dieser Folge.
In unserer heutigen Folge ist Astrid Schulte zu Gast. Astrid ist Vorstandsvorsitzende und Gesellschafterin der Berenson AG, einem Familienunternehmen in der dritten Familiengeneration. Ja, in unserem Podcast, da erzählt sie von der Erfahrung, die sie gemacht hat als familienexterne Nachfolgerin bei der Unternehmenstransformation. Sie hat das Projekt selbst genannt vom Kopf ins Herz ins Doing. Und wie sie das gemacht hat, also wie es ihr gelungen ist, die 500 Mitarbeitenden für sich zu gewinnen, wie sie im Kontakt ist mit der Inhaberfamilie und was sie eigentlich allen Nachfolgenden in Familienunternehmen raten würde, davon erzählt sie in dieser Folge. Und Astrid ist wie ein Feuerwerk. Sie sprudelt über vor Impulsen, wie die Next Gen das Familienunternehmen ihrer Vorgänger transformieren und erfolgreich führen kann. Ich erlebe ja nicht selten, dass die Next Gen ein bisschen zögerlich ist und ohne klare Vision für die Transformation des Unternehmens. Und deswegen freue ich mich sehr und würde mir wünschen, dass Astrid euch ein wenig ansteckt mit ihren Ideen und ihrer Vorgehensweise. Mein Name ist Susanne Dahmke und gemeinsam mit meiner Kollegin Carola Jungbirth begleiten wir Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Liebe Astrid, ich freue mich total, dich in unserem Podcast hier, Family Business Time, begrüßen zu dürfen. Und wir beide haben uns ja kennengelernt, weil wir beide in dem gleichen Buch einen Beitrag schreiben durften, nämlich zum Thema Unternehmensnachfolge, Frauen schaffen Zukunft. Da habe ich deinen Beitrag gelesen und war sehr berührt davon, von deiner Erfahrung in einem Familienunternehmen, was gar nicht ursprünglich dein Familienunternehmen war. Und deswegen habe ich dich eingeladen. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Susanne.
Was mich so interessiert ist, du bist sozusagen als familienexterne Frau, Geschäftsführerin und dann auch Inhaberin in das Unternehmen gegangen und hast ja dann angefangen, es entsprechend deiner Ziele, deiner Werte umzugestalten. Und ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass du damals, als du 7 Jahre her ist das, wenn ich das richtig weiß, eine Kultur vorgefunden hast, die du so nicht übernehmen wolltest. Was war eigentlich los, als du gekommen bist zu Berenson? Wo stand das Unternehmen da und ja, wie ging es denen so?
Also die Kultur war, sag ich mal, sehr ambivalent, würde ich sagen. Auf der einen Seite, wie in vielen Familienunternehmen, waren die Werte sehr klar, sehr stark. Die Loyalität der Mitarbeitenden war sehr groß. Menschen waren zum Teil 30, 40, 45 Jahre im Unternehmen. Ich habe nie so viele Jubiläen mit so vielen Jahren gefeiert. Wow. Also das war sehr, sehr toll. Auch alle fühlten sich, also die da waren, als Teil dieser Berenson-Familie. Mhm. Das war sehr positiv. Und auf der anderen Seite war das Thema so Transformationsbereitschaft. Und so jetzt gehen wir mal die Zukunft an. Das war nicht so sehr in der DNA des Unternehmens. Und das wird im Nachhinein auch jeder bestätigen, weil es auch sehr lange gar nicht nötig war, sich zu verändern aus Sicht von allen Teilnehmenden. Und das ist ja häufig so, ne? Dass erstmal eine wirtschaftliche Schieflage passieren muss, bis ein Unternehmen sich auch tatsächlich verändern will und kann. Und das war auch bei Berenson so. Also das Unternehmen war so seit 8 Jahren nicht mehr profitabel. Und das hat natürlich viele erschüttert. Ich habe ja so in den ersten 100 Tagen habe ich 100 Gespräche geführt, um mal so zu verstehen, was passiert eigentlich so in den Herzen der Menschen und welche Ideen haben sie, damit das Unternehmen in die Zukunft gehen kann. Und da habe ich auch eine Menge Traurigkeit gesehen, eine Menge Stolz über Vergangenes, aber der Stolz und die Freude bezog sich immer auf das, was war, aber nicht auf das, was ist und schon gar nicht auf das, was kommen könnte. Oh. Und das habe ich dann in der Folge versucht, ja, umzudrehen, um einfach die Herzen zu füllen für das, was kommen kann und kommen soll.
Mhm. Diese Gespräche, die 100 Gespräche, die du geführt hast, das finde ich interessant. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, was da besonders dich berührt hat in diesen Gesprächen? Also, du hast gesagt, ja, es ist Stolz da gewesen, aber was war so eine Kultur auch untereinander und mit welcher Energie sind die Menschen in dieses Unternehmen gegangen, um ja den Stolz zu leben? Was hast du da erfahren?
Interessant ist ja, wenn du in so ein Unternehmen kommst, was auch finanziell in der Schieflage ist, dann macht es ja was mit den Menschen. Ne? Dann, wenn man so in der Gruppe, ich weiß noch, die erste Betriebsversammlung, oh, da gucken mich wirklich die Menschen ganz schön angstvoll und auch kritisch an. Und ich hatte auch vorher noch nie einen Direktvertrieb geleitet. Also da jetzt plötzlich so ein paar hundert Mann Vertrieb zu haben. Also ich hatte durchaus Kritiker, als ich kam und habe. Also die Begrüßung am Anfang als also nicht so sehr weich empfunden und auch nicht als so positiv. Ne? Das war aber natürlich dann in der Wahrnehmung der ganzen Gruppe. Und ich habe sofort am ersten Tag begonnen, dann One-to-One-Gespräche zu führen. Und da hat sich genau das Gegenteil gezeigt. Weil die meisten Menschen, die waren nun jetzt traurig, dass es gerade nicht gut ging. Und alle hatten irgendwie Sehnsucht nach einer Zukunft. Gar nicht nur. Es geht darum, um den Arbeitsplatz zu halten, sondern es geht darum, aus diesem tollen Unternehmen, 180 Jahre, das musst du dir mal vorstellen, aus diesem tollen Unternehmen eine Zukunftsgeschichte zu spinnen. Und interessanterweise haben sich mir die Menschen auch alle sehr schnell gezeigt. Ich bin auch sehr offen, ja, ich habe klare Werte, die ich auch sofort kommuniziert habe. Ich habe versucht, mich zu zeigen, warum bin ich die, die ich bin, was sind meine Hoffnungen für Berenson, was sind meine Ängste. Also, um irgendwie gleich die Tür zu öffnen, dass die Menschen das auch machen. Und das haben die zum Großteil gemacht. Nicht alle, aber ich würde sagen, 80% haben das gemacht und haben geteilt, warum sie stolz sind auf das Unternehmen, was sie erlebt haben, was die tollsten Sachen waren und was sie sich wünschen und auch was sie für Ideen haben für die Zukunft des Unternehmens. Also die Nähe, die mich nachher sehr, sehr lange auch, sag ich mal, ermächtigt hat, auch Transformationen voranzutreiben und das Vertrauen der Leute zu haben, hat sich in den ersten Gesprächen entwickelt. Also das war jedenfalls der Startschuss für diese Offenheit, die wir dann nachher auch brauchten für die Transformation.
Wunderbar, großartig. Und ein Begriff berührt mich besonders. Und du hast eben gesagt, du hast vor allen Dingen auch von deinen Ängsten gesprochen. Denn ich kann mir vorstellen, dass so eine Mannschaft, ja, die klassische Führung erlebt hat, über 180 Jahre in Anführungszeichen, dass ja auch eine gewisse Unruhe da ist, wie du das ja auch beschrieben hast. Wer kommt da jetzt? Wie macht die das jetzt? Die will irgendwie die Dinge anders machen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eine gute Taktik in Anführungszeichen ist. Und es geht ja viel tiefer, von den eigenen Ängsten zu sprechen, um damit auch die neuen Mitarbeitenden, also deine neuen Mitarbeitenden, da ganz anders zu denen anders zu begegnen, nämlich auch mit ihren eigenen Ängsten.
Und es war ja klar, dass transformiert werden musste. Das ist ja in vielen Unternehmen dann immer noch wieder Diskussionsbasis. Was müssen wir ändern und müssen wir überhaupt was ändern? Und wenn ein Unternehmen eine Zeit lang nicht mehr finanziell erfolgreich ist, es war also völlig klar, dass Veränderung her musste. Das war klar. Aber meine Ängste gingen auch eher in die Richtung, wir werden das Unternehmen ändern müssen, wir werden das umfassend ändern müssen. Also das Businessmodell, was so besteht, werden wir anpassen müssen. Wir werden Kooperationsmodelle einführen. Wir werden Hierarchien abbauen. Und das habe ich von vornherein gesagt. Es war auch völlig klar und es gab auch mit allen Stakeholdern Konsens, dass das erforderlich und auch gewünscht war. Dann habe ich gesagt, und das wird auch zum Teil wehtun. Darauf können Sie sich einstellen und es wird auch nicht daran vorbeigehen. Und das, ich habe jetzt nicht direkt gesagt, ich habe so viele Ängste, das jetzt umzusetzen, aber ich habe gesagt, das wird uns allen wird das wehtun, aber ich zähle auf Sie, dass wir das gemeinsam hinbekommen, wie in einem großen Boot, wo alle gemeinsam rudern. Denn das war nicht mehr so da. Und natürlich, wenn das Unternehmen nicht mehr profitabel ist, ne, dann ist das wichtig, dass man alle wieder in einem Boot bekommt. Denn was vorherrscht, ist eher die Angst und dann, aber mein Job ist ja wichtiger und jetzt kommt diese Vorständin, die hat bei Roland Berger gearbeitet, die wird ja richtig durchziehen und dass eine Restrukturierung notwendig war, war klar. Also nicht nur eine Transformation, sondern auch eine Restrukturierung. Und das habe ich von Anfang an sehr klar gesagt und auch, dass es dabei auch nicht nur Gewinner geben würde. Und ich glaube, diese Transparenz hat zwar einige Situationen, denn ich habe ja viele Menschen dann auch rausnehmen müssen und entlassen müssen, hat einige Situationen dann nicht in dem Moment einfacher gemacht, aber da die, die geblieben sind, verstanden haben, dass es notwendig war, um das Unternehmen zu retten, habe ich, glaube ich, das schon hingekriegt, die Menschen dann relativ schnell wieder in diesen Transformationsmodus zu bringen und nach vorne zu gehen und nicht darüber enttäuscht oder traurig zu sein, dass einfach jetzt auch einige Kollegen entlassen wurden.
Ja, also das heißt, dass diese Vertrauensbasis über diese ersten 100 Tage und diese ersten Gespräche, die war nachher so stabil, dass du auch wirklich anfangen konntest, mit der Mannschaft umzusetzen. Und das wäre jetzt mal meine nächste konkrete Frage. Was genau, du hast eben schon erzählt, so vom Kooperationsmodell, aber wie erstmal ist überhaupt deine Vorstellung von Führen und von Mitarbeiter und wie hast du das dann geschafft in diesem, ja, behäbigen Schiff, so ist meine Wahrnehmung von außen gewesen, damals Berenson, jetzt völlig zu, ja, umzuwandeln. Wie ist dir das gelungen, Astrid?
Also wichtiger war, also die Führung war natürlich von Anfang an auch wichtig, aber erstmal muss das Gerüst ja stimmen, ne? Und wir sind dann so einem fünfstufigen Plan gefolgt, erstmal eine ganz klare neue Vision aufzubauen. Was ist denn eigentlich in 5 Jahren? Was ist in 10 Jahren? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das für unseren Kunden an? Was verändern wir in unserem Kundenangebot und in der Art, wie wir den Kunden bedienen, damit er richtig viel Wertschöpfung von uns bekommt? Das ist die Vision. Wie werden wir strategisch uns aufstellen, damit wir diese Vision erreichen? Also eine das habe ich wirklich gelernt in meiner Vergangenheit, eine ganz saubere Strategie geschrieben. Dann haben wir das gesamte Kooperationsmodell auf den Kopf gestellt. Ne? Kooperationsmodell umfasst ja so die Gesamtheit der Rahmenbedingungen. Also wie wollen wir eigentlich arbeiten? Wie müssen wir die Prozesse gestalten? Da haben wir natürlich ganz viel digitalisiert. Wie wollen wir miteinander arbeiten? In welchen Strukturen? Wir haben Hierarchien radikal abgebaut. Ne? Und der Vertrieb in Deutschland hatte 5 Hierarchiestufen, als ich kam. Und die habe ich auf 2 sofort reduziert und habe selber den Vertrieb auch übernommen in der Führung. Dann haben wir das Führungsmodell, das beantwortet jetzt konkreter deine Frage, das Führungsmodell umgestellt. Wir haben dieses, also auch diese Haltung, das war in, oder es ist in vielen Vertriebsunternehmen, auch Direktvertriebsunternehmen und so war es auch bei Berenson, so die Haltung, dass geführt werden muss schon mit Brechstange. Ne? So ein Vertrieb muss mit Brechstange und da muss man morgens anrufen und da muss man einen Wake-up-Call machen. Und war schon ein Schritt dahin zu sagen, Brechstange, was auch meine persönliche Überzeugung ist, funktioniert nicht. Heutzutage schon gar nicht, aber ich glaube, es hat nie funktioniert. Ich habe ja auch zum Teil in diesen Strukturen früher gearbeitet. Und meine Vorgänger waren nun jetzt auch nicht erfolgreich damit. Das heißt, ich habe gesagt, ich möchte mit Verbundenheit führen. Ich möchte nah und individuell führen. Jeder soll die Führung bekommen, die er auch braucht und die seinen Stärken entspricht. Denn für die einen ist es so, die auch im Vertrieb, ne, die möchten jeden Morgen angerufen werden, kommen und sich so gemeinsam mit dem Team einstimmen auf den Tag. Und andere sagen, ich möchte lieber ein bisschen alleine und individualisiert arbeiten. Und haben wir geändert. Wir haben auch die Führungsleute sehr selektiv nochmal auch ausgewählt für die neue Führung. Das sind einige sind zurückgegangen, quasi in den normalen Vertrieb. Andere haben das Unternehmen verlassen und das war wichtig, dass wir uns gemeinsam, die wir führen hier, dass wir uns gemeinsam auf Nähe einstimmen, dass wir ähnliche Führungsprinzipien haben. Wir haben einen Führungscoach, auch einen Inhouse-Coach, der alle Führungskräfte regelmäßig coacht. Und wir haben natürlich nicht mit Knopfdruck dann die Führung sofort ändern können, aber mit Vorleben, mit auch Sanktionieren, wenn etwas nicht inklusiv ist, ne? Zum Beispiel, also wenn man, ich habe dann auch ein paar Abmahnungen verteilt, wenn so andere alte Gewohnheiten sich wieder eingeschlichen haben und dann ganz klar zu sagen, das sind unsere Werte, das sind unsere Prinzipien und so wollen wir führen und dann auch ganz klar ein Exempel statuieren, wenn das nicht passiert, ne? Und das war der 4. Schritt. Das ist natürlich auch nicht einmal umzusetzen, sondern es ist ein Weg. Und das 5. ist, und das ist mir auch ein sehr wichtiges Thema, ich habe jeden ermutigt, das liegt natürlich nicht komplett in meiner Hand, aber jeden, der führt, ermutigt sich selber zu führen. Ne? Ich glaube sehr stark daran, dass wenn die Führungskräfte sich nicht selber führen können, ne, wenn sie dann durch die Gegend brüllen, weil sie gerade Angst haben oder gerade irgendwie Ungeduld verspüren, dann führst du halt die Leute nicht, dann hast du auch nicht diese diesen Raum der psychologischen Sicherheit. Und das heißt, alle mussten so ein Stück weit lernen, sich selbst zu führen. Das hört sich jetzt vielleicht für einige Hörer übergriffig an, aber zumindest die Ermutigung, die möchte ich geben. Ne? Ich erzähle selber, wie ich mich selber führe. Ich mache das auch zum Thema in den Führungsgesprächen. Und wenn ich merke, dass jemand ganz schnell irgendwie aus seinen Schuhen fährt oder ganz schnell Leute niedermacht, weil er sich vielleicht selber nicht führen kann, dann gibt es halt Gespräche, dann gibt es extra Coachings, dann gibt es Konflikt-Coachings, Resilienz-Coachings und so weiter. Denn ich glaube, das kann man erwarten von Führenden, dass sie selber sich im Griff haben, dass sie selber auch ihre Gestaltungsmöglichkeiten ausnutzen und selber auch versuchen, dass es auch für die Menschen, die sie führen, auch gut ist, bei Währung zu haben. Und das ist vor allen Dingen verbunden mit auch gerade im Hemd stehen und auch sich selber gut fühlen in unserem Unternehmen.
Ich bin ja ein großer Fan von Joanna Breidenbach. Ich weiß nicht, ob du sie kennst.
Nee, nee.
New Work, und New Work needs Inner Work. Und das ist das, was du für mich gerade beschreibst. Ich kann nur in diese ganzen agilen neuen Führungsmodelle sozusagen mich einfinden als Führungskraft, wenn ich resilient bin, wenn ich stark bin, wenn ich Boden unter den Füßen habe, wenn ich stabil bin. Und wenn ich das gerade mal nicht bin, weil das ja Leben nicht immer 1A gerade läuft, dann brauche ich Tools für mich, um mich da wieder rauszuführen und mich wieder sozusagen zu erstarken. Und das finde ich sehr schön, wie du das beschrieben hast, dass du das
Ja.
in deinem
Menschen
Unternehmen.
fordern einfach Menschen. Weißt du?
Ja,
Wenn du dich
genau.
erinnerst, ne? Wenn du dich erinnerst, wer eigentlich ein toller Chef war. Also ich weiß genau, die meisten meiner Chefs früher waren wirklich grauenhafte Chefs, das kann ich wirklich sagen. Aber die, die gut waren, ne? Das waren die, die menschlich stark waren, die selber einen eigenen Kompass hatten, die nichts über ihre Werte gesetzt haben, die mir auch gezeigt haben, wie sie mich fördern, wie sie an mich glauben, die großzügig waren. Und das ist, glaube ich, gutes Leadership. Und das spürt man im Herzen, das spürt man nicht unbedingt, wenn man auf den CV schaut, ne?
Ja, ganz genau. Du hast vorhin so einen Begriff genannt und ich würde da nochmal drauf zurückkommen, weil ich das Gefühl habe, dass das nochmal ein bisschen was erklärt. So wie ich das verstanden habe, nennt ihr eure Art zu führen ja auch sozusagen ein Kooperationsmodell. Das heißt, ihr kooperiert miteinander im Unternehmen und nicht nur in den einzelnen Hierarchieebenen, sondern über alle Ebenen hinaus. Magst du das nochmal einmal beschreiben, wie du das aufgebaut hast oder was das bedeutet?
Ja, ich glaube sowieso generell an Kooperation. Ich glaube, dass diese Art, wie Unternehmen auch immer so ganz nach innen hin irgendwie geführt wurden. Es gibt ja also diesen Begriff der nicht Hidden Champions, sondern Open Champions. Also so versuche ich generell auch zu führen und das Unternehmen zu lenken. Also ich arbeite mit Konkurrenten zusammen. Ich treffe auch die, die in dem Markt sind und wir tauschen uns aus, weil der Markt ist riesig, den wir bearbeiten. Das können wir. Da können wir uns sehr gut austauschen, voneinander lernen und auch kooperieren. Wir arbeiten mit sehr vielen Startups zusammen, denn wir haben ja unser Businessmodell auch in Richtung Digitalprodukte geändert. Das heißt, wir mussten das nicht alles immer selber erfinden und programmieren, sondern wir haben mit sehr, sehr vielen Startups zusammengearbeitet. Ich glaube, mit 12, 13 Startups arbeiten wir regelmäßig. Also auch das geht in Richtung Kooperation. Und auch in den Vertriebsteams wird massiv kooperiert. Darum haben wir auch nicht mal so viele Teams. Und wir haben sehr, sehr viel agile Methoden auch innerhalb der Teams und über die Teams hinaus. Zum Beispiel, wir haben so horizontale Teams geschaffen. Früher war das sehr, sehr vertikalisiert, ne? Da hatte jede Region hatte einen Chef, einen Unterchef, einen Gebietsleiter und die machten im Prinzip das, was sie für richtig hielten. Und jetzt haben wir natürlich Führungsgrundsätze. Wir folgen alle einer gleichen Vision, einer gleichen Werten, einer gleichen Strategie. Und das heißt, wir sehen Stärken im Süden, die wir aber auch im Norden nutzen können. Wir sehen, dass wir Altersgruppen zum Beispiel in horizontalen Teams zusammenführen. Wir haben Stärken von Mitarbeitenden, die aber nicht in diese vertikale Führung wollen, weil sie keine Lust haben, in Meetings zu sitzen. Die können wiederum auch ihre Stärken dann dadurch, dass sie andere trainieren, auch in den anderen Teams. Das heißt, wir versuchen wirklich so eine Agilität zu haben. Da passt was gut, da lernen wir was, da haben wir vielleicht ein Schnellboot etabliert, um schnell zu messen, was funktioniert. Dann übertragen wir das auf die anderen. Und mit Ego und mit Abgrenzung und Ausgrenzung funktioniert das nicht, sondern es geht nur mit Kooperation. Und ich versuche, eine egofreie Organisation hier zu schaffen, was
Gut.
wirklich schwierig ist. Das ist echt eine Herausforderung. Aber Guck mal, wir müssen uns transformieren, wir wollen uns transformieren, wir haben eine ganz tolle Vision, wo wir hinwollen, wir haben Menschen, die da mitmachen wollen, die haben alle die Fähigkeiten und die Haltung, das zu tun, größtenteils zumindest. Also passt Ego da einfach überhaupt nicht rein. Ego sagt, Moment, das war doch meine Idee. Ego sagt, wie guckst du mich so doof an? Ego war, sagt, aber ich gehöre eigentlich auf die nächsthöhere Position. Ego sagt, vor 10 Jahren war alles besser, da war ich ja noch Chef. Und das habe ich versucht. Es ist mir bestimmt bei jedem gelungen. Aber durch Gespräche, durch Wertschätzung, durch ich sehe dich, ich weiß, was du kannst, lass uns mal überlegen, wie können wir das noch besser unterstützen im Unternehmen und wie können wir es noch besser einsetzen, dadurch den Ego irgendwie rauszunehmen. Denn dieses gemeinsame Boot, in dem alle rudern, das ist ein sehr schönes Bild, finde ich. Ne? Weil wenn du einen Ruder dann querstellst, dann geht gar nichts mehr. Ne? Dann können die hauen alle gegen diesen einen Ruderer. Und das heißt, das funktioniert nur, wenn auch alle sich wohlfühlen und sagen, ich gebe hier fürs Team. Und das wird auch mir gut tun. Und das, glaube ich, ist jeden Tag Arbeit. Das ist ja dann, es hört sich jetzt so an in der Transformation, dann haben wir es entschieden und dann haben wir es so gemacht. Das ist wie ein Riesenpuzzle, was sich zusammensetzt. Und natürlich, an einem Tag gehen 3 Puzzleteile wieder weg. Am nächsten Tag kommt 5 dazu. Also das Bild kreiert sich wirklich langsam. Und das ist bei uns auch gut gelungen. Also ich bin sicher, dass jetzt jeder sagt, es ist anders und es ist besser. Ne? Das würde ich sagen, ist ausnahmslos so. Aber das war natürlich auch jetzt nicht die ganze Zeit so. Ne? Und der Corona, kannst du dir vorstellen, im Direktvertrieb bei ein paar 100 Leuten in Europa, das hat wirklich nicht geholfen. Das war so ein Lackmus. Wenn ich 17 begonnen, ne, dann weil ich mal erste Mal wirksam war, ich wirklich dann 18 und dann kam 20 Corona. Wir mitten in der Transformation und auch noch nicht profitabel. Ne? Und das ging also so schnell, ging es dann nicht. Und das war so der Lackmustest, halten wir zusammen, sind wir als Team gut, sind wir auch in der Struktur mit der Familie gut. Ne? Denn das ist auch extrem wichtig. Stell dir vor, du hast dann, es gibt Corona und alle haben Angst, alle haben Zweifel, alle haben Misstrauen, kriegt sie es denn hin? Und da haben wir also wie eine Eins. Nach innen, nach außen, die Banken alle zusammengehalten, weil alle daran geglaubt haben, an dieses Gerüst, was wir aufgebaut haben. Und das hat uns dann auch gerettet, ne? Sonst hätten wir das
Großartig.
nicht gehabt.
Ja. Großartig. Und das ist eine Frage, die schon die ganze Zeit bei mir mittriggert. Das, was du beschreibst, ist ja etwas, also so kommt es bei mir an, was so top-down sich entwickelt hat. Das war deine Idee und deine Werte, die du reingebracht hast ins Unternehmen und hast angefangen, das sozusagen auszusehen und bist auf guten Boden wahrscheinlich gefallen. Es waren viele Menschen da, die dem folgen wollten und gesagt haben, oh ja, das ist neu. Da möchte ich gern Teil von sein. Außen vor war ja dann die Inhaberfamilie und das finde ich auch nochmal spannend. Also ich finde es spannend zu erfahren, wie die Inhaberfamilie überhaupt diesem Transformationsprozess gegenüberstand. Ich finde auch spannend zu erfahren, wie deine Position der Inhaberfamilie gegenüber ist. Bist du da einfach CEO und machst da deren Job in Anführungszeichen? Wie läuft das so mit euch? Das fände ich jetzt noch interessant aus der Perspektive, wir sind ja hier in einem Podcast für Familienunternehmer, um da vielleicht auch so neue Ideen bei anderen Familienunternehmern zu sehen. Es muss nicht immer Familiennachfolge sein. Es muss auch nicht immer eins zu eins, das ist der Geschäftsführer, den stellen wir ein und den führen wir dann von außen, sondern da gibt es Mischmodelle. Und so wie ich das wahrgenommen habe, was ich von dir weiß, ist das ein schönes Mischmodell. Liebe Astrid, wie
Ja,
läuft
das
das?
ist im Nachhinein wirklich, muss ich sagen, ganz toll gelaufen. Also als ich bei Berendsen ins Gespräch kam, oder wir auch als 3 Investoren ins Gespräch kamen, die quasi sich darum beworben haben, die Mehrheit zu kaufen, hatte ich schon eine kleine Vorgeschichte mit der Familie. Und das fühlt sich vielleicht so nichtig an, aber ich glaube, es hat dann auch einen Unterschied gemacht. Und zwar hat die Familie mir damals bei Daily Buttons, das habe ich ja vorher gemacht, die Büroräume vermietet. Und da haben wir uns schon wirklich sehr, sehr gut verstanden. Und als ich dann das erste Mal irgendwie in Kontakt kam, gab es halt schon auch eine menschliche Verbindung. Die wussten gar nicht ganz genau, was machen wir da eigentlich und wie gut leite ich das Business. Aber die haben gesehen, Berli Button ist eine Erfolgsgeschichte und die haben mich nett gefunden, ganz einfach. Und ich habe immer pünktlich meine Miete bezahlt.
Gut.
Manchmal soll es ja so sein. Ne? Und Von daher hatten wir schon eine quasi persönliche Beziehung. Und ich glaube, wichtig, und das ist mir, das habe ich auch in dem Buch geschrieben, das ist wichtig für alle Nachfolgemodelle, ob jetzt extern oder intern. Man muss sich dabei richtig Mühe geben. Also zu sagen, okay, man guckt den Lebenslauf an, das kann die dann schon oder er, das ist das eine. Aber das andere ist, und ich glaube, häufig scheitert es daran, dass die Werte nicht zusammenpassen, dass die Kultur und die Vorstellungen von der Zukunft nicht zusammenpassen. Und wir haben uns häufiger gesehen, wir haben auch die ganze Familie einbezogen. Klar war, es muss transformiert werden und klar war auch, dass das auch der Familie wehtun mag. Ne? Denn das ist natürlich nie schön, wenn man sagt, ja, wir wollen transformieren, aber Frau Müller darf nicht betroffen sein, die ist so nett und Frau Meier auch nicht, weil die ist seit 30 Jahren da. Natürlich, wenn wir restrukturieren, gehen wir natürlich nach sozialen Kriterien vor. Aber das muss gemeinsam entschieden werden. Transformation umfassend ist nötig und ich brauche die Freiheit zu tun, was ich für richtig halte. Und das war auch von vornherein klar, dass die Governance sehr, sehr klar definiert wurde im Vorhinein, wer das operative Geschäft entscheidet und wie die Familie einbezogen wird. Da waren auch alle, da gab es gar keinen Dissens. Also da waren alle im Boot. Und das ist auch enorm wichtig, denn wenn man dann quasi als neuer Vorstand und als neue Gesellschafterin eine notwendige Transformation umsetzt, dann braucht man freie Hand. Und man braucht auch die Chance, diesem Unternehmen seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Das geht nicht anders. Das ist häufig ja auch bei Söhnen, die dann ihren Vätern folgen oder Töchtern, dass die sagen, ich gehe mal auf Nummer sicher, ich mache es dann mal genauso wie mein Vater, weil ich Angst habe, einen neuen Wind reinzubringen. Oder ich mache das nur ganz moderat. Das kann ich nur wirklich jedem Nachfolger raten. So überlegen, auch mit der vorherigen Generation, mit den Inhabern, was ist nötig, was kann ich in meine Stärke einbringen und was möchte ich auch anders machen und wofür brauche ich freie Hand? Und welche Rolle hat jeder Stakeholder dabei? Das ist enorm wichtig. Und was wir, weil ich ja diese Werteorientierung, weil ich ja auch tatsächlich so mal so ein Wertecoaching gemacht habe, ich kann genau sagen, was sind meine Werte, warum sind das meine Werte und warum treffe ich auch Entscheidungen danach? Das habe ich der Familie auch sofort präsentiert vor der Entscheidung und habe gesagt, das ist mir wichtig. Auch das sind meine Stärken, das habe ich in der Vergangenheit gesehen, da brauche ich vielleicht ein bisschen Unterstützung. Und das war wichtig, das meine ich auch mit sich Mühe geben, denn dann ist auch keiner überrascht. Denn manchmal werden diese Entscheidungen zu schnell getroffen und dann ist man überrascht. Und dann wird dann ganz schnell Zweifel gestreut, oh, ist ja wirklich der Richtige, der hat ja da einmal durchs Büro geschrien, das wollen wir ja gar nicht, das ist ja gar nicht der Führungsstil. Aber das kann man alles vorher erklären, aber das braucht einfach einige Gespräche. Und bei uns ist das wirklich fantastisch gelaufen. Eine wahnsinnig nette Familie, eine sehr, sehr klare Governance, auch in unserer Konstellation mit Peter Dill, der ja einer der drei auch neuen Investoren mit mir war, Egbert Miebach, über den wir das überhaupt bekommen haben, ist leider verstorben vor einigen Jahren. Der war im Aufsichtsrat von Behrens und so ist das überhaupt erst zustande gekommen. Und wir sind da ein absolutes Dreamteam. Und wir, also Peter und ich, sind beide sehr erfahrene Unternehmer. Die Familie bringt sehr, sehr viel auch inhaltlich mit rein. Die haben auch einen Platz im Aufsichtsrat. Wir verstehen uns sehr gut und wir können sehr gut Entscheidungen treffen, die es ja auch über das operative Geschäft hinaus geben muss. Also ich würde mal sagen, sehr, sehr vorbildlich. Jetzt gar nicht nur meine Rolle, sondern vor allen Dingen auch die Rolle der Familie.
Und wenn ich da direkt mal reingehen darf, ich finde ja so spannend, weil viele Familien, die scheuen sich nicht davor, einen externen, familienexternen Geschäftsführer, Geschäftsführerin ins Unternehmen zu holen, aber dieser Person auch noch auf die Gesellschafterebene einzuladen, in Anführungszeichen, also die Inhaberschaft mit dieser Person zu teilen, da gibt es ein paar Hürden. Und da habe ich verstanden, die gab es bei dir von vornherein nicht, weil die Familie auch darauf aus war, neue Investoren, neues Geld ins
Genau.
Unternehmen zu holen.
Genau, also das war bei uns sehr gut. Und ich muss auch sagen, das war natürlich für mich auch enorm wichtig, weil ich ja Unternehmerin bin. Und ich bin ja in unterschiedlichen Familienunternehmen auch aktiv. Und ich sehe, dass es extrem wichtig ist, auch externe Geschäftsführer unternehmerisch zu incentivieren. Es gibt Tabus in Familien, das kann ich auch nachvollziehen, dass sie sagen, wir geben keine Anteile ab. Aber es gibt ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, weißt du,
Ja.
noch ganz viele andere Möglichkeiten, unternehmerisch zu incentivieren. Und ich finde es in manchen Situationen schwierig, in jede Job Description bei Geschäftsführern reinzuschreiben, unternehmerischer Geist. Das
Ja.
steht überall drin, ne? Der soll unternehmerisch sein. Der muss unternehmerisch incentiviert sein. Sonst bekommt man Söldner, die sagen, ich komme, ich treffe aber nie, ich bin nie langfristig unterwegs. Und das wünschen sich, und das muss auch so sein, ne? Langfristigkeit. Also wenn ich jetzt für 3 Jahre irgendwie mal geschaut hätte, ob das jetzt klappt mit der Transformation und dann wieder gegangen wäre, dann hätte es definitiv nicht geklappt. Ne? Irgendwann sagte jemand über mich, wir dachten am Anfang, da tut sie sich hier gar nicht an, aber die geht einfach nicht weg. Und die Leute müssen wissen, ich bin da mit Haut und Haar dabei. Und auch andere Nachfolgen, ob intern oder extern, das muss mit Haut und Haar sein. Und die Leute müssen wissen, das wird hier jetzt zukunftsfähig aufgestellt. Wir haschen jetzt nicht, das ist ja das Tolle bei Familienunternehmen, auch unbedingt Profit jetzt im nächsten Jahr, sondern es soll zukunftsfähig aufgestellt sein, nachhaltig. Und dazu gehört auch eine wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit. Und wenn man als Geschäftsführer nicht für Langfristigkeit steht im Familienunternehmen, hat man ein Problem. Weil es auch sehr viele gibt, die kommen, ah, klappt jetzt doch nicht so, ach, ist jetzt auch echt anstrengend, da gibt es ein bisschen Gegenwind, ach, es gibt auch eine andere Möglichkeit, nach 3 Jahren wieder weg. Und das ist das Schlimmste für Familienunternehmen, was es gibt.
Ja, weil der Spirit fehlt, dieser, ja, ich nenne das gerne Family Mind, den scheinbar Familie Berenson direkt auf dich übertragen hat, oder ihr seid sozusagen komplementär zusammengekommen in diesem, ja, in diesem Bewusstsein, wofür und wohin es gehen soll mit Berenson. Und
Es gibt
das
sonst
hat,
auch die Beharrlichkeit. Weißt du? Das ist, ich
ja.
würde sagen, warum klappt das jetzt gut bei Berenson? Weil wir alle, und das bin ja nicht nur ich, ne, weil wir alle so mega beharrlich sind. Also wir gehen da ja auch, also das ist ja weit davon entfernt, dass ich als Vorstandsvorsitzende jetzt nur quasi am Unternehmen arbeite, wie man so sagt, und nur auf irgendwelchen Konferenzen und in wichtigen Strategiegesprächen bin. Das mache ich auch, ja, aber ich arbeite auch im Unternehmen. Ich leite den Vertrieb in 3 Ländern selbst. Wir sind ein Vertriebsunternehmen. Und das da kann ich dir sagen, da brauchst du Beharrlichkeit. Immer dranbleiben. Und wenn das fehlt, gerade auch in Transformationsphasen, und wenn wir ehrlich sind, welches Unternehmen hat nicht irgendwie Transformationsphasen jetzt? No, und, Transformation heißt ja nicht, du drückst einmal auf den Knopf, du änderst was und dann ist alles besser, sondern Transformation heißt, dass du eine Agilität hast, dich regelmäßig immer schnell wieder auch auf neue Gegebenheiten einzustellen. Und das kannst du nur, wenn das Gerüst stimmt, wie ich eben gesagt habe, wenn die Kultur stimmt, wenn auch gerade im Hemd gestanden werden kann, der einzelnen Person, den Menschen folgen Menschen. Und ja, wenn Bottomline die Beharrlichkeit da ist, das wirklich zu machen. Denn wenn du nicht wirklich an eine langfristige Vision glaubst und wirklich dich mit allem dafür einsetzt, was du hast, dann erreichst du es auch nicht. Dann gehst du irgendwann, weil du genervt bist. Und das darf nicht sein. Also ich tue es nicht.
Sehr schön. Astrid, danke. Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Und danke, dass du auch so ein paar Hinweise gegeben hast, was du jedem Nachfolger, Nachfolgerin raten würdest. Ich könnte jetzt noch eine ganze Zeit mit dir plaudern, aber wir haben uns ja vorgenommen, unser kurzes Format sozusagen einzuhalten. Und die allerletzte Frage, die ich an dich habe, Astrid, ist: Gibt es sowas wie einen Inspirationsimpuls? Etwas, was du unseren Hörern, Hörerinnen, das sind ja immer Familienunternehmer oder deren Nachfolger, mitgeben möchtest?
Also ich glaube, die handelnden Personen, jetzt tatsächlich egal welche Rolle, neuer Geschäftsführer, neuer Partner, neuer Gesellschafter, ich glaube, dass es für die einzelnen handelnden Personen, denn das war bei mir der Game Changer in meinem Leben, wichtig ist, so eine Kohärenz zu spüren und gerade im Hemd zu sein. Und dazu brauchst du immer den Zugang zu dir selbst. Ne? Denn ich glaube, wenn der Zugang zu dir selbst, wie fühlt sich das jetzt gerade an? Was kann ich ändern? Wie kann ich einen Zustand der Kohärenz für mich noch erreichen? Was brauche ich dafür? Denn du kannst ja gar nicht sagen, was du brauchst, ob jetzt, egal in welcher Situation, wenn du nicht wirklich weißt, was du brauchst, weil du gar keinen Zugang zu dir hast, ne? Und das hat was mit Selbstführung zu tun. Also ich bin großer Eckhart Tolle-Fan. Das lese ich auch von runter immer wieder. Und dann habe ich vor kurzem einen Film gesehen. Das ist vielleicht so eine kleine Inspiration. Der heißt Stutz. Stutz ist eine US-Psychiater, der hat einen Film gemacht, der ist so, den gibt es auf Netflix, der heißt auch Stutz, Stutz. Der hat Tools entwickelt zur Selbstführung und das war nochmal total mindblowing für mich, weil ich ja immer weiter auch mich entwickle und lerne in diesem Bereich. Und das war ganz toll und das kann ich so als kleinen Hack fürs nächste Wochenende geben.
Wunderbar, ist auch eine Inspiration für mich. Ich liebe ja diese Themen. Danke, Astrid. Vielen, vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude, dich hier bei uns zu haben. Und ja, vielleicht sehen wir uns mal. Wir sind ja beide Hamburger. Das haben wir gar nicht geoutet zu
Doch,
Beginn.
ich glaube, wir
Wir
haben uns noch
könnten
nicht
ja auch mal einen
getroffen.
Kaffee zusammen trinken.
Machen wir sehr gerne. Und ich finde, das nehmen wir uns jetzt hier mit vor, liebe Susanne.
So machen wir das. Wir sagen das öffentlich und dann klappt das auch.
Ich danke dir sehr. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen, vielen Dank.
Wenn dir diese Themen bekannt vorkommen, dann besuch gerne die gemeinsame Website von Carola und Susanne, familybusinesstime.de. Dort kannst du direkt Kontakt zu den beiden aufnehmen und in einem persönlichen Gespräch mit ihnen ergründen, ob und welche Stolpersteine deinem Familienfrieden im Weg stehen und wie du diese lösen kannst. Podcast gefällt dir? Dann empfehle ihn gerne weiter oder bewerte ihn. Und wenn du keine Folge verpassen willst, dann abonniere den Podcast. So bleibst du immer auf dem Laufenden. In jedem Fall freuen Susanne und Carola sich auf dich.